finden Sie unter www.lora924.de oder Sie rufen uns an unter 089 489 52304.
Radio Rainbow.
Das Lora Ökomagazin.
Immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr.
Und jeden zweiten Donnerstag im Monat. David gegen Goliath. 19 Uhr auf Lora München.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Soziales und Bürgerrechte. Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Herzlich willkommen bei Radio Chaos Radio München. Heute Folge 19 mit dem Thema Anonymität im Netz. So, heute komplett ohne Martin sozusagen, die erste Folge dafür, Rübezahl, und mein Name ist Andi. Hallo.
Ja, hallo.
So, wir machen jetzt am Anfang erstmal eine Einführung. Was ist denn eigentlich, oder wie setzt sich denn Anonymität im Netz so zusammen?
Ja, also Anonymität im Internet, ist es wahrscheinlich gut, erstmal zu beschreiben, auf welche Arten man im Internet identifizierbar ist. Also wer kann im Normalfall sehen, was man im Internet macht? Also wenn ich jetzt meinen normalen Internetanschluss daheim habe, wer kann das alles nachverfolgen? Und da gibt es im Prinzip verschiedene Möglichkeiten. Also auf der ganz untersten Ebene haben wir natürlich die Möglichkeit, dass der Internetprovider sieht, was also für Webseiten ich aufrufe.
Zum Beispiel hier in München Mnet oder ja, generell genau. Telekom 1&1, was
Kabel es halt so Deutschland,
gibt. Ja. Genau.
Ja, und der sieht natürlich, ja, der muss zur Kommunikation natürlich irgendwie durch die Gegenstelle oder den Kommunikationspartner irgendwie erreichen. Und damit weiß er natürlich auch, mit wem ich da kommuniziere, prinzipiell.
Also ob ich jetzt eine Seite bei der Wikipedia aufmache, ob ich meine E-Mails lese oder sonst irgendwas. Einfach dadurch, dass er draufschauen kann, sieht er schon mal, mit welchem Gegenpart sozusagen.
Genau, also die theoretische Möglichkeit hat er auf jeden Fall. Ja. Also es ist natürlich nicht immer legal, aber theoretisch ist es ja genau sein Zweck. Ne? Er muss die Verbindung herstellen, er muss dafür sorgen, dass ich mit jemand anderem oder mit einem anderen Computersystem kommunizieren kann. Genau. Und im Internet funktioniert ja die Kommunikation über das IP-Protokoll, das Internetprotokoll.
Ja, haben wir hier schon oft genug erklärt.
Genau, da habe ich halt diese IP-Adresse. Ja. Da kann er im Prinzip.
Das ist so ungefähr deine Hausnummer sozusagen im Internet. Wie mal da.
Ja, Telefonnummer.
Ja,
kann man grob so sagen. Ja. Also, obwohl die öfter auch mal wechseln kann, je nachdem, wie dein Anbieter das dann macht. Ne? Also. Genau. Und ansonsten, wenn ich jetzt vom Web rede, also wenn ich eine Webseite aufrufe, weiß ich nicht, keine Ahnung.
München.de
zum Beispiel, dann weiß natürlich auch der Betreiber dieser Webseite, wer diese Anfrage gestellt hat. Ja, weil der muss mir antworten.
Genau, also er muss wieder eine Telefonnummer. Also IP-Adresse kennen, ja. Wo dann die Antwort wieder zurückschickt, wie zum Beispiel die Bilder und die Texte sozusagen, die dann bei dir, bei deinem Rechner sozusagen dann wieder angezeigt werden.
Genau, weil sonst könnte ich ja so viel fragen, wie ich wollte. Wenn er nicht wüsste, wohin er zurückantworten sollte, würde das Ganze wenig Sinn machen.
Ja. Wer bekommt denn noch so alles mit, wenn ich jetzt so eine Seite aufrufe?
Hauptsächlich im Web kann man hier von Werbefirmen reden, also oder ja, also zum Beispiel Google, ja, die schalten Anzeigen, gibt auch verschiedene deutsche oder europäische Anbieter davon.
Das heißt, wenn ich irgendwo einen Werbebanner sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass die auch mit mit speichern sozusagen, ich habe den Werbebanner gesehen, beziehungsweise halt mein Rechner hat die sozusagen aufgemacht.
Ja, also tendenziell schon, weil man davon ausgehen muss, dass die größten Werbenetzwerke oder Anbieter, die dort das meiste Geschäft machen, nicht in Deutschland oder in der EU überhaupt ansässig sind und sich an entsprechende Gesetze auch halten, was Datenschutz und Speicher Dinge angeht, sondern dass sie einfach sich an US-Recht zum Beispiel in diesem Fall halten.
Ja.
Und das Interesse von so einem Werbeanbieter ist natürlich, dass er dem Benutzer irgendwie genau das anzeigen will, wofür er sich auch interessiert. Ja, und das hat dann halt auch zur Folge, dass dieser Anbieter auch ein Interesse daran hat, ungefähr zu wissen, wer ist denn da so? Ja, wie alt ist der ungefähr? Ja, welche soziale Schicht im Anführungszeichen, also ja. Hat der hohe Kaufkraft oder...
Also einfach, dass ich nicht einer alten Frau sozusagen irgendwie einen Sportwagen
genau.
Anzeige sozusagen, diesen Werbeplatz verschenke, sondern das, was für sie sozusagen gerade relevant ist.
Das ist ja an der Stelle auch der Unterschied zu klassischer Werbung, die man zum Beispiel in der Post bekommt. Da ist einfach ein sehr hoher Ausschuss. Ne? Also da gibt es diese Werbeprospekte.
Also Streuverluste sozusagen.
Streuverlust, ja. Der wird überall in den Briefkasten geschmissen. Ja. Und das kann man natürlich da, wenn man das technisch hinbekommt, ganz gut vermeiden und dann natürlich auch entsprechend mehr Geld dafür verlangen.
Ja. Also da gibt es ja diese verschiedene Aufteilung von, also es gibt die Agenturen, die sozusagen die Anzeigen für die einzelnen Firmen machen und also wirklich grafisch sozusagen. Und dann gibt es zwischendrin noch die Leute sozusagen, die dann das Targeting, nennt sich das dann, machen. Und da verdienen die halt nochmal mit sozusagen, dass sie, auch wenn nicht wie beim Fernsehen sozusagen, an alle rausgeht, sondern nur das, was halt für die Leute gerade interessant ist sozusagen.
Ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass wenn es um Werbung geht oder um Targeting, ja, also um den Zuschnitt ja, auf den Benutzer, der diese Webseite da abruft, da geht es nicht primär darum herauszufinden, wie heißt der, wo wohnt der, sondern... Also natürlich auch, aber es ist nicht der primäre Fokus, sondern der primäre Fokus ist Wiedererkennung. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel im Internet Schuhe bestellt ja, und surft nach 2 Tagen wieder im Internet, ruft eine Webseite auf, wo derselbe Werbeanbieter seine Anzeigen schaltet, dann ist die Priorität am höchsten zu sagen, der hat vor 2 Tagen Schuhe gekauft. Ja, und so baut sich dann so ein abstrakteres Profil auf. Also die haben gar nicht in erster Linie ein Interesse zu wissen, wo man jetzt wohnt, wie man heißt und so weiter. Die wehren sich bestimmt nicht, das auch noch irgendwie klar. Zu erfassen, wenn sie eine Möglichkeit haben. Aber genau, also da geht es eher darum, so ein Profil aufzubauen. Ne? Interessiert sich für Schuhe zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Was gibt's denn noch so andere Leute, die dich im Web verfolgen? Also beziehungsweise die rausfinden möchten, wer du bist und ob du schon da warst oder so.
Ja, also es gibt natürlich, abgesehen von Werbefirmen, gibt es auch spezielle Tracking-Dienstleister. Ja, also,
das heißt, ich mache jetzt so eine Webseite und möchte jetzt irgendwas über meine Besucher wissen sozusagen.
Genau, also möchtest zum Beispiel wissen, woher kommen die? Ja, was geben die für Suchbegriffe in der Suchmaschine ein und mit welchen Suchbegriffen kommen die auf meine Seite? Was sind die beliebtesten Seiten? Solche Dinge. Ja, von welcher Seite gehen sie wieder weg auf eine andere Seite?
Also was war die letzte Seite, weil sie bei mir drauf waren sozusagen?
Genau, also
oder was wie sind zum Beispiel, durch die Seite geklickt?
Und ja, so. Was sind zum Beispiel gute Links, wo sie wieder meine Seite verlassen? Ja, das können ja ganz hilfreiche Informationen sein, wenn man so eine Webseite betreibt. Das Problem an der Stelle ist, dass das meistens nicht die Webseitenbetreiber selber machen, sondern sich da Dienstleister bedienen.
Das heißt, die sourcen das sozusagen wieder aus und ein Dienstleister, der da relativ groß ist, ist natürlich wieder...
Google, ja, klar. Also Google Analytics, aber gibt auch diverse andere, die sich zum Beispiel auch auf den europäischen oder deutschen Markt auch spezialisieren. Die kaufen auch irgendwie Profildaten von anderen hinzu. Ja, aber prinzipiell ist es eine zwiespältige Geschichte. Also zum Beispiel Google Analytics ist ein kostenloser Dienst von Google.
Also der kostet für den Seitenbetreiber nichts, wenn er es ihn einbindet.
Genau. Und dafür liefert der Seitenbetreiber an der Stelle natürlich die Möglichkeit, Leute, die zum Beispiel von der Google-Suchmaske auf die Webseite kommen, auf dieser Webseite auch weiter zu verfolgen.
Ja? Also sagen, nicht nur der Webseitenbetreiber hat dann die Möglichkeit dazu, sondern einfach dadurch, dass er den Service für Google macht.
Genau.
Auch nach der Suche.
Genau. Google. Also das macht Google Analytics nicht lokal auf den Systemen von dem Webseitenbetreiber, sondern macht das natürlich auf den eigenen Systemen.
Ja,
und stellt die dann dem Webseitenbetreiber später zur Verfügung, nachdem da diverse Auswertungen oder Statistiken erstellt wurden.
Ja.
Genau. Und abgesehen davon irgendwie gibt es natürlich noch einen anderen großen Bereich, die sozialen Medien. Ja, so ganz bekannt ist der Facebook-Like-Button.
Das heißt, man bindet dann wieder als Seitenbetreiber auf seiner Webseite eine externe Ressource, wie zum Beispiel eben diesen Button, also das Bild von den Facebook-Servern ein. Und das heißt, wenn ich dann auf den Webbrowser gehe, lande ich auch wieder auf den Facebook-Servern und ja,
dann genau, also dadurch, dass der Seitenbetreiber denkt, das wäre eine gute Idee, wenn Leute, also kann ja irgendwie legitim sein, dass er das will irgendwie, das führt dann halt dazu, also wenn er das einbindet, dass der Webseitenbesucher, wenn er diese Webseite aufruft, gleichzeitig nicht nur die Webseite abholt, sondern auch von Facebook eben diesen Button. Und dadurch hat Facebook auch wieder die Möglichkeit nachzuvollziehen, von wo nach wo man sich bewegt. Im Zweifel sogar, wenn man noch eingeloggt ist bei Facebook, direkt verknüpft zu dem Facebook-Account.
Ja. Gut, das war jetzt sozusagen das, was Firmen so machen und wo die dann so Interesse haben. Oder haben wir da noch irgendwas zu dem Blog hinzuzufügen?
Nö, also das ist eigentlich schon so. Also klar gibt es noch andere Sachen als das Web im Internet, aber ich denke, das ist so der Hauptteil.
Ja. Gut, das heißt, es gibt ja noch einen anderen Grund oder beziehungsweise eine andere, andere Organisationseinheit beziehungsweise Bereiche sozusagen, die auch Interesse daran haben, Internet zu überwachen. War ja jetzt auch in der letzten Zeit in den Medien, ja okay, teilweise, ich rede vom Bereich der staatlichen Überwachung.
Ja, genau, also da muss man prinzipiell natürlich unterscheiden. Also es gibt auf der einen Seite Strafverfolgungsbehörden,
also Staatsanwaltschaft, LKAs so zurück.
Polizei, Staatsanwaltschaft, ja. Genau.
Also die sich darum kümmern, wenn irgendwas, was gegen das Gesetz verstoßt sozusagen, dass das verfolgt wird.
Ja. Genau, also im Internet ist natürlich ein großer Teil, sind irgendwie Beleidigungen oder File-Sharing oder sowas. Ja. Die werden dann auch bearbeitet. Aber in der Regel also wird dafür keine Überwachung oder keine Überwachungsinfrastruktur verwendet. Also weil wir die im Moment auch nicht haben. Also das ist ja immer das Bedenken, wenn also man...
in Deutschland
jetzt. In Deutschland, ja. Also für Strafverfolgungsbehörden wohlgemerkt. Ja.
Okay.
Aber abgesehen von diesen trivialen oder nicht Katalogstraftaten, also diese Straftaten, bei der man tatsächlich auch überwachen kann, die sind in so einer Liste definiert, ja, und da muss dann ein Richter zustimmen. Die nennt man Katalogstraftaten und da kann tatsächlich Überwachung stattfinden. Also das ist geregelt in der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die TKÜV. Und die sieht zum Beispiel auch vor, dass zum Beispiel bei einem E-Mail-Provider im Netzwerk eine Kiste steht, ein Rechner und der Netzwerkverkehr da ausgeleitet werden kann an die Strafverfolgungsbehörden oder an andere Bedarfsträger.
Sowas ist aber dann immer personenbezogen, beziehungsweise anschlussbezogen. Das heißt, ich gehe zu dem Richter hin, sage, okay, ich vermute, dass der Person Hans Müller irgendwie böse Dinge tut und
vermuten reicht in dem Fall
ja,
nicht.
Ich habe einen begründeten Verdacht sozusagen, indem ich irgendwie Indizien mit Dingen und so habe.
Genau.
Und dann sagt der Richter, ja, okay, ihr dürft ihn überwachen und dafür gibt es diese Infrastruktur sozusagen.
Genau, also wenn man jetzt die Seite der Strafverfolgungsbehörden sieht.
Ja.
Was es in Deutschland auch noch gibt, ist den Inlandsgeheimdienst oder die 17 Inlandsgeheimdienste, die wir haben, also die 16 Landesämter für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben ganz klar den Auftrag, auch im Inland geheimdienstlich tätig zu sein.
Also sozusagen den demokratischen Staat zu erhalten, in Anführungsstrichen.
Ja. ja.
Naja, also das ist offiziell.
Ja, also, aber da muss man ganz klar unterscheiden. Ne? Also das sind keine Strafverfolgungsbehörden, also das ist nicht im Bereich der normalen Strafverfolgung. ist auch nicht ganz klar, dass die sich auch, also sie brauchen wahrscheinlich auch nicht in jedem Falle eine richterliche Genehmigung zum Beispiel. Und die dürfen diese Infrastruktur auch mit benutzen. Und über diese Boxen haben diejenigen, ich nenne es jetzt mal Bedarfsträger, also es ist ihnen ein Bedürfnis, da ab und zu...
ja, das ist halt so das klassische...
Genau.
Ja. Also macht es, dass es sich gut anhört, genau. Obwohl es...
Aber ist, ja. Wichtig an der Stelle ist wirklich der Unterschied zwischen Strafverfolgung, ne, eine Staatsanwaltschaft muss sich genauso an Gesetze halten, ja, und auf der anderen Seite Geheimdienste, ja, wo das nicht so ganz klar ist, weil das geheimdienstliche Vorfeldermittlungen sind, da muss ich auch keinen konkreten Verdacht oder so im Zweifel haben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau. Und diese Boxen, da gibt es im Gesetz ein Limit oder sagen wir mal eine Schwelle. Also wenn ich glaube 10.000 Kunden habe, muss ich die dahin stellen. Und als Provider, der ich so ein System betreibe, habe ich auch keine Chance mitzubekommen, wenn das genutzt wird.
Also das ist explizit so designed, also so im Gesetz steht, sodass ich nicht als Betreiber nicht mitbekommen darf.
Genau, also es ist lustigerweise an der Stelle eine Datenschutz, wird auch mit Datenschutz begründet, ne? Also dass die eine Stelle, die jemanden abhört, nicht wissen darf, dass die andere Stelle den auch abhört oder jemand anderen abhört.
Ja.
Also weder der Betreiber, der sich diese Kiste in seine Infrastruktur stellen muss, als auch die einzelnen Bedarfsträger, die dann da anfragen, dürfen voneinander wissen.
Ja, es gibt ja dann noch eine andere Gruppe von Geheimdiensten sozusagen. Wir haben jetzt vorhin ja über die Inlandsgeheimdienste geredet. Aber wenn es ein Inland gibt, gibt es natürlich auch ein Ausland.
Genau. Also in unserem Fall in Deutschland ist es der Bundesnachrichtendienst, dessen Aufgabe ist geheimdienstliche Informationsbeschaffung im Ausland und, was vielleicht nicht so bekannt ist, auch die Überwachung der Kommunikation mit dem Ausland, also was von Inland ins Ausland kommuniziert wird und zurück. Das nennt man strategische Fernmeldeaufklärung oder auch Auslandskopfüberwachung sind da so Begriffe. Und das kommt halt aus Zeiten des Telefonnetzes oder der Postüberwachung damals.
Also Beamtendeutsch im Prinzip.
Genau, ja. Und früher war das halt irgendwie das Grenzpostamt oder die Telefonübergabestelle in ein anderes Telefonnetz, wo die auch rechtmäßig nach deutschem Gesetz irgendwie drauf sitzen dürfen.
Das heißt, wenn ich jetzt als Deutscher eine Adresse bei Google Mail habe, deren Server ja nicht in Deutschland stehen, sondern in den USA, dann wird es da auch, oder haben die theoretisch, ja, es ist so eine Grauzone, oder? Ob die es abhören dürfen oder nicht?
Ja, ob sie es abhören dürfen, also es ist Kommunikation mit dem Ausland. Also der Punkt an der Stelle ist halt, dass es im Internet allein durch technische Gegebenheiten, ja, wo Rechenzentren stehen, wo die Anbindung gut ist oder sonstige Rahmenbedingungen gut stimmen, gerade der Server steht, mit dem ich da kommuniziere. Ja, und im Fall von Google Mail ist das sicher auch in den USA oder in anderen Ländern.
Okay, aber generell gilt bei den Auslandsgeheimdiensten, sie dürfen ihre eigenen Leute nicht überwachen. Aber über den Strick können sie ja dann doch wieder machen, oder?
Genau, also ja, also man hat das ja in den Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten verfolgen können. Es gibt zumindest bei den westlichen Geheimdiensten Kooperationen. Also es gibt, glaube ich, keinen Auslandsgeheimdienst, der die eigene Bevölkerung in dem Sinne überwachen darf. Aber wenn die jetzt anfangen, eine Kooperation zu starten und zusammenarbeiten, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, und das hat man auch lesen können, dass dann zum Beispiel die Amerikaner für die Deutschen Daten herausgeben, was sie aus ihrer Überwachung in Deutschland irgendwie erfahren haben.
Ja.
Also das hatte auch der Innenminister explizit auch so als Grund angegeben, warum das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil da hätte man ja ganz viele Terroranschläge verhindern können.
Staatspolitik und Lokales, Internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Schwul- und Lesbenkultur und Kleinkunst.
Das alles und noch viel mehr hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr bei Lora München 92.4.
So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Stadtpolitik und Lokales, Internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Schule und Lesben, Kultur und Kleinkunst.
Lora München. Der Inhalt macht den Unterschied.
Als Anmerkung zu dem, was ich eben gesagt habe, noch mit diesen angeblichen Terroranschlägen, die da verhindert worden sind durch die Geheimdienstkooperation. Ja, also ich stelle mir da die Frage, also Terroranschläge verüben, sowas ist ja auch strafbar. Ja.
Ja.
Und wenn man da so viele Leute erwischt, die oder das Vorbereiten von einem Terroranschlag ist auch strafbar in Deutschland. Ja, wenn man da so viele Leute erwischt und so viele Anschläge verhindert hätte, frage ich mich, wo die ganzen Strafverfahren und Gerichtsverfahren stattfinden gerade.
Ja. Also als er also da konkret gefragt wurde, war das ja nicht so, also er konnte nicht genau sagen, weil es ist ja...
Genau, also klingt eher nach einer Schutzbehauptung.
Ja. Ja. Okay, dann wären wir mit der Einführung sozusagen fertig. Also wir wissen jetzt, wer sozusagen alles Interesse an unseren Daten hat, beziehungsweise Interesse daran hat zu wissen, wo wir so rumsurfen. Und nach der Musik gehen wir jetzt dann sozusagen drauf ein, okay, was kann ich dagegen machen und so weiter.
Vorratsdatenspeicherung, SWIFT-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluglastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren,
automatisierte Kontenabfrage,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Dort reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, wieder steht unter Überwachung der Telekommunikation, nutzt
so nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und in primitivem Schmachtsessantismus vollkommen realisierten totalitären Staat. Und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit, keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heiligt. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah die Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern, Geldwäschebekämpfungsgesetz, großer Lautstärke, Massengentests,
Verdachts-
oder Informationssystem,
alle kontrollieren,
Sicherheitsüberprüfungen bei der WM.
Versteht der Bürger sowieso nicht.
Lora München auf der UKW-Frequenz 92.4, montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr, fast rund um die Uhr auf DAB+ und jederzeit im Internet. Wir machen den Kopf frei.
So, herzlich willkommen zurück bei Anonymität im Internet. Ja, wie schütze ich mich denn jetzt oder wie schaue ich, dass ich möglichst anonym unterwegs bin?
Ja, also das ist eine relativ schwierige Frage, weil wie immer, wenn es um Sicherheit geht, da sollte man sich vorher überlegen, vor wem will ich mich denn jetzt schützen? Ja, also man kann natürlich versuchen, sich vor allem zu schützen, aber dann hat man relativ viel zu tun. Also ich würde da immer empfehlen, sich ein paar konkrete Dinge rauszusuchen und dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch realistisch sind.
Also wenn ich jetzt ein Journalist bin, der irgendwas investigativ irgendwie versucht rauszufinden sozusagen, dann bin ich natürlich was anderes, als wenn ich jetzt als normaler Nutzer sozusagen einfach nur im Internet surfe und möchte, dass die Firmen mich nicht so leicht tracken können.
Genau, also da würde ich schon eine Unterscheidung machen. Gerade Journalisten haben natürlich jetzt ein Problem. Ja, also je nachdem, welche Themengebiete die bearbeiten, ist es ja nach dem, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten in den Nachrichten auch zu hören war, tatsächlich so, dass es den Quellenschutz in der Form einfach auch nicht gibt. Aber das kommt, wie gesagt, immer darauf an, wen man zum Gegner hat. Ja, also da sollte man schon realistisch sein. Man muss jetzt nicht in die absolute Paranoia verfallen an der Stelle. Wenn mein Gegner als Journalist irgendwie der lokale Großbetrieb ist, ja, dann muss ich mich nicht so schützen, wie ich mich vor einem Geheimdienst schützen würde, zum Beispiel.
Ja, klar.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal so Kategorien gemacht. Ja, also es gibt irgendwie diese staatliche Überwachung oder behördliche Überwachung und es gibt irgendwie diese kommerzielle Überwachung. Also dieses Tracking und diese Werbenetzwerke, von denen wir gesprochen haben. Und da würde ich halt jetzt auch wieder dieselbe Unterscheidung machen und einfach mal ein paar Themen ansprechen, die man da irgendwie machen kann.
Also die erste Kategorie war ja, wie schützt man sich vor seinem eigenen Provider sozusagen?
Genau, also der eigene Provider, der sieht natürlich, also potenziell, wenn er sich nicht an die Gesetze hält hier in Deutschland oder wenn er irgendwie technisch irgendwas debuggt oder sonstige technische erforderlichen Dinge tut, um seine Dienstleistung erbringen zu können.
Also debuggen ist das Suchen von Fehlern sozusagen.
Suchen von Fehlern, ja. Also wenn irgendwelche Leitungen kaputt sind oder sowas. Ja. Da kann man eigentlich irgendwie, also wenn das das Szenario ist, vor dem man sich schützen möchte, kann man überlegen, einen VPN-Anbieter zum Beispiel zu benutzen oder auch bei einem vertrauenswürdigen Kumpel oder Freund, Bekannten, der sich mit sowas auskennt, einfach auch sowas einrichten zu lassen.
VPN steht für virtuelles privates Netz und ist im Prinzip so ein Tunnel, den man sich dann sozusagen durch das Internet baut.
Genau, man gräbt sich quasi einen Tunnel zu einem anderen Endpunkt. Also mein Datenverkehr kommt in dem Moment halt nicht mehr bei dem Provider raus und verteilt sich dann, je nachdem, wo ich halt hinkommuniziere, sondern der kommt dann bei dem VPN-Anbieter raus und verteilt sich dort erst. Ja. Und der Provider sieht nur, dass ich mit dem VPN-Anbieter kommuniziere.
Aber nicht mehr mit welcher einzelnen Seite sozusagen.
Genau. Was man da natürlich dazu sagen muss, dass das Nachteile hat. Ja, also ich bin nicht anonym, wenn ich einen VPN verwende. Ja. Im Zweifel muss ich, also in den meisten Fällen werde ich diesen Dienst irgendwie bezahlen müssen. Das heißt, der hat Abrechnungsdaten, der hat Kreditkartendaten oder Kontodaten und weiß natürlich, wer ich bin. Genauso wie mein Provider das weiß.
Ja. Wenn man so einen... Ja, okay.
Also was ich sagen will, bestenfalls ist man da pseudonym.
Ja. Ja.
Wenn der VPN-Provider seine IP-Adressen regelmäßig durchmischt oder mehrere Leuten dieselbe IP-Adresse ausgehend zuweist, kann man schon einen geringfügig höheren Grad erreichen, aber anonym ist das nicht. Also eher für das Szenario, mein ISP überwacht mich. Ja.
Wenn ich jetzt so einen VPN-Provider suche, also was muss ich denn da machen? Wo finde ich denn so Dinge, so Anbieter?
Ja, also da gibt es relativ viele Anbieter. Da würde ich einfach mal in der Suchmaschine VPN-Anbieter eingeben oder VPN-Provider,
ja,
und einfach mal durchgucken.
Gibt es irgendwie so auf gewisse Dinge, die man achten soll? Also was kostet sowas im Monat? In welchem Land soll man sich am besten einen raussuchen? Also soll man einen aus Deutschland nehmen? Oder?
Ja, also wenn man schon den Aufwand treibt, dann kann man gleich einen im Ausland verwenden. Ja, man muss es ja dann nicht allzu einfach machen in dem,
ja,
Fall. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Anbieter, die nicht in der EU sind, ja, sind zum Beispiel vielleicht nicht schlecht, weil das die bürokratische Hürde vielleicht, ja, ein bisschen erhöht.
Also was sind so gute, also welche, also schon Leute, die, also Anbieter, die in Europa sitzen, aber nicht in der EU sozusagen, einfach dass die rechtliche Hürde höher ist. Also wäre zum Beispiel Schweden, Norwegen oder?
Na, Schweden nicht,
Norwegen
und die Schweiz zum,
genau,
Beispiel.
Ja. Ja.
Aber die haben natürlich auch eine Internetüberwachung in ihrem Land.
Ja.
Also, und auch der VPN-Provider muss sich natürlich dort an die Gesetze halten. Also da kann man von echter Anonymität nicht sprechen. Also man verlagert quasi den Angriffspunkt nach hinten. Also man erschwert das einfach im besten Falle.
Ja. Dann haben wir noch andere, ja, andere Organisationen, von denen man sich schützen, also von denen man sich eventuell auch schützen möchte. Also gerade wenn man beim Provider, besonders bei der technischen Infrastruktur, was mache ich denn, wenn ich mich jetzt von diesen Firmen schützen möchte?
Ja, also da kann man eigentlich recht gut auf der Browser-Ebene anfassen. Also wenn ich einen Webbrowser benutze, wie Firefox zum Beispiel, gibt es ziemlich viele Erweiterungen, den man sich da bedienen kann. Also ich denke mal, auf jeden Fall der erste Schritt wäre, einen Werbeblocker zu installieren, der halt schon mal diese ganzen nervigen Werbebanner und Anzeigen und damit auch das Tracking und Profiling mit rausfiltert.
Okay. Kannst du da irgendeinen speziellen empfehlen oder von einem speziellen abraten oder kann man sich einfach irgendeinen nehmen?
Das muss man immer selber entscheiden, wie weit man diesen Herstellern oder diesen Anbietern von Software vertraut. Ich persönlich würde darauf achten, dass das ein Open-Source-Projekt ist. Also was mir für Firefox spontan einfällt, ist jetzt zum Beispiel Adblock Edge. Ja, die haben auch vorgefertigte Filterlisten. Also man sagen kann, ich möchte Werbung auf deutschen Webseiten oder amerikanischen Webseiten nicht mehr angezeigt bekommen. Was übrigens auch ganz nebenbei das Surfen wesentlich erträglicher macht im Internet und schneller.
Ja, es ist halt immer so, dass gerade so Dienste, die sich rein durch Werbung finanzieren, wenn man dann plötzlich alle Nutzer so die Werbung ausblenden würden, ist natürlich dein Geschäftsmodell.
Klar, ist eine Abwägung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so fein, seine Kunden oder seine Leserschaft, je nachdem, was das dann ist, von anderen tracken zu lassen,
ja,
und deren Internetzugriff zu verlangsamen. Das ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. Aber wenn wir jetzt irgendwie von ich möchte nicht überwacht werden an die Sache rangehen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch bei den meisten dieser Plugins Seiten, die man unterstützen möchte, das auch wieder freischalten.
Ja. Was gibt es denn noch für andere Browser-Plugins?
Ja, also generell empfehlenswert wäre auf jeden Fall, sich nach so einem Cookie-Manager umzuschauen. Also Cookies sind kleine Dateien, die auch diese Werbenetzwerke auf dem eigenen Rechner ablegen, über die dann Leute wieder identifiziert werden. Oder alternativ seinen Browser so zu konfigurieren, dass, wenn man den Browser schließt, einfach alle Cookies, die da waren, wieder gelöscht werden.
Reicht es da auch schon, dieses Cookie von Frontanbietern einfach abzuschalten? Oder?
Ja, das heißt, glaube ich, meistens von Drittanbietern, ja, oder dritte, ja, Webseiten oder ja, sowas in den Einstellungen ist auch schon mal ein guter Schritt. Also manchmal braucht man die ja, wenn man sich wo anmeldet. Genau, also entweder, wie gesagt, diese Drittanbieter-Cookies deaktivieren und beim Schließen des Browsers einfach alle löschen lassen. Oder wenn man es genauer haben möchte, mal nach Cookie-Manager-Erweiterung schauen.
Ja. Also weil viele halt zum Beispiel, ursprünglich waren solche Cookies ja zum Beispiel gedacht, um, damit du dich halt automatisch wieder bei einem Dienst einloggen kannst oder so. Okay, eigentlich haben wir ja auch dafür Passwortspeicherung im Browser und so, aber ja, das ist halt, für was Cookies auch verwendet werden.
Also genau, wundern, ja, klar, die sind nicht per se böse, will ich jetzt sagen. Ja. Ja, aber
deswegen eben so ein Manager, mit dem du halt genau einstellen kannst, okay, die Seite darf, die nicht. Und
genau,
so,
also wenn man es auf dem Detaillevel machen will, dann kann man das da gerne tun. Also ist halt ein bisschen aufwendiger.
Ja, klar. Was hältst du von Ghostery?
Ja, also Ghostery ist halt eine Erweiterung, die funktioniert ähnlich wie ein Adblocker. Nur hat die halt keine Liste von Werbenetzwerken, sondern von diesen vorhin angesprochenen Tracking-Anbietern auch. Mhm. Also wenn der sieht, an dieser Seite ist irgendwie Inhalt von Google Analytics zum Beispiel, wird er verhindern, dass das geladen wird. Genauso wie ein Werbeblocker verhindern wird, dass Werbung geladen wird.
Ja.
Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man sich anguckt, wer das herstellt, ist halt auch, ich glaube, irgendein Werbenetzwerk. Mhm. Ja, die machen das, weil sie sagen wollen, wir wollen unsere Kunden nicht verfolgen und so weiter. Aber auch da, wie gesagt, da sollte man dann vorsichtig sein. Man sollte sich immer selber informieren und gucken, wer stellt es jetzt eigentlich her? Wem vertraue ich da jetzt, dass er meinen Webbrowser also für mich filtert?
Plugins, ja.
Genau, also da kann man für sich immer die Entscheidung treffen, das ist jetzt okay.
Oder? Ja, das Schöne, was mir da speziell drauf gefällt, ist halt, dass mir angezeigt wird, was denn hier gerade drin ist. So, dass ich einfach mal, weil bei diesem Adblocker, da verschwindet einfach die Werbung und nach einer gewissen Zeit weiß ich gar nicht mehr, dass da Werbung überhaupt war. Und bei diesem Ghostery-Plugin sehe ich halt oben rechts dann halt so eine lila Fenster, wo dran steht, ja, zum Beispiel München.de, verwende Google Analytics, Info Online, also die ganzen Tracker-Pixel, was es da so gibt.
Und das ist natürlich,
das macht es ein bisschen transparent.
Ja. Genau.
Du hattest noch eine andere Extension aufgeschrieben, die ein bisschen extremer ist sozusagen.
Ja, also sehr viele Leute fangen ja jetzt auch an, ihre Cookies zu managen und zu löschen. Und da verschiebt sich im Moment so technisch der Fokus ein bisschen auf die User oder die Leute, die Kunden, die auf den Webseiten sind, oder das Zielpublikum anders zu identifizieren. Und das funktioniert dann zum Beispiel über eine Abfrage, welche Schriftarten hat derjenige auf seinem Rechner installiert oder welche Bildschirmauflösung hat er. Ja, und all diese Werte, die werden kombiniert und dann kann man natürlich irgendwie relativ schnell ziemlich genau sagen, den hatten wir schon mal. Ja, den kann ich wieder mit Schuhwerbung versorgen, ja, weil der hat schon mal Schuhe gekauft und mag Schuhe.
Ja.
Ja, und damit man das irgendwie verhindern kann, muss man leider relativ weitreichende Maßnahmen ergreifen und JavaScript, also es ist eine Programmiersprache oder sind Programme, die Webseiten bei mir auf dem Browser ausführen, muss man dafür bieten. Und die Erweiterung, die es da für Firefox zum Beispiel gibt, ist NoScript.
Ja. Das heißt, da wird dann erstmal diese Interaktivität, dieses JavaScript halt ausgeschaltet. Und wenn ich dann merke, irgendwas auf meiner Seite funktioniert nicht, muss ich es dann halt für diese eine Seite wieder einschalten.
Genau. Okay. Dann habe ich am Ende halt eine Liste von Seiten, wo ich sagen kann, okay, die dürfen bei mir Programme auf dem Rechner ausführen, denen vertraue ich. Und wenn was Neues kommt, muss ich es halt erst hinzufügen, muss ich halt aktiv eingreifen.
Gut, dann denke ich, wir haben mit dem ersten Teil durch und hören wieder Musik.
Dass man Internet stärker kontrollieren muss, das weiß man ja inzwischen. Aus der Luft und von der See. deswegen möchte ich, dass wir mit Hubschraubern die Strecken abfliegen können und die entsprechenden Kameras haben. Wir wollen Kontrollen mit Sprengstoffspuren intensivieren. 44 Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen ja nicht die Grundlinien einer restriktiven Haushaltsführung aufgeben. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das gelegt in Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das gelegt in Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall.
Die Gefahr ist abstrakt erhöht.
Bürgerinnen und Bürger, wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt. Glücklicherweise ist die Kriminalitätsrate rückläufig. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten ist in den letzten Jahren angestiegen. Ich weiß aber auch, das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger, wie sicher es in unserem Land ist, das hängt nicht von nüchternen Zahlen ab, sondern das hängt von dem persönlichen Empfinden ab. Und da ist mir klar, vieles ist noch zu tun. Da ist für mich zum Beispiel das Thema Videoüberwachung von Plätzen ein ganz besonderes Beispiel. Videoüberwachung alleine reicht aber nicht, um die Gefährdungen zu begegnen. Wir werden die Daten von der Lkw-Maut nutzen. In den nächsten 3 Jahren werden wir 120 Millionen Euro mehr ausgeben. Wir tun alles, um innere Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten.
Wir wollen alle überwachen, überall, das gelegt in Gefahr durch Grundrechtsterroristen, in jedem Fall.
Wir tun alles.
Wir wollen alle überwachen, überall, das gelegt in Gefahr durch Grundrechtsterroristen, in jedem Fall.
Die Gefahr ist abstrakt erhöht.
Wenn man weiß, was sie vorhaben, kann man es verhindern.
Ob ich alles weiß, was wir wissen, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß natürlich, niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß. Online-Durchsuchung wird Verschiedenes verstanden. Da wird sowohl verstanden der Telekommunikation, der Verkehr, als auch die Durchsuchung, weil die technische Entwicklung eben so ist. Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten befragen. Sich so entwickelt, dass eben unsere laienhaften Vorstellungen, dass das Internet sowas sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben nicht mehr. Und deswegen braucht man, wenn Sie wollen, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern, der versteht es. Ein wenig richtig verstehen wird du das wahrscheinlich auch nicht.
In dem einen oder anderen Fall ist das Bundesverfassungsgericht der Meinung, das sei mit der Verfassung nicht vereinbar. Und das ist nicht immer vorhersehbar. Ich habe auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz bisher nicht gefunden.
Wir wollen alle überwachen. Überall. Das gelegt in Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Hier in Berlin. Wir wollen alle und überall überwachen.
Das sind Dinge, über die darf man nicht diskutieren. Die muss man einfach machen.
Wir haben einen Zustand erreicht, dass die Exekutive eine Allmacht in diesem Staat darstellt, die keinerlei verfassungsrechtliches Gewissen mehr hat. In ihrem scheinbaren Sicherheitsstreben vernichten sie eigentlich sämtliche Grundrechte. Das ist organisierte Verfassungsfeindlichkeit, wenn man so will. Natürlich alles unter dem Deckmantel des guten Willens. Nicht? Man will die Sicherheit schützen, man will die Sicherheit optimieren und dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich.
Der Rechtsstaat ist mit der Auflösung, weil es eine Sicherheit in dem Maße, wie es der Politik vorschwebt, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit. Und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres. Das ist ein Wahnsinn, der die Politik im Grunde beherrscht. Die Politik sucht nach Mitteln, zu zeigen, was sie kann. Und dabei vernichtet sie den Rechtsstaat. Und das ist im Grunde das Verbrechen.
Ich möchte das Menschenmögliche tun.
Und das ist im Grunde das Verbrechen.
Freiheit statt Angst. Kommt zur Demo am 22. September in Berlin.
Die Lage ist ernst.
Sie empfinden Denken nicht als Belastung, sondern als Freude. Sie interessieren sich für Politik, Kultur und Ökologie? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn Radio Lora München, der Marktführer in Sachen unabhängiger Berichterstattung, geht auf Expansionskurs. Dafür suchen wir qualifizierte Hörerinnen und Hörer. Anforderungen? Sie sind kritisch und neugierig. Sie sind in der Lage, auch komplexen Debatten zu folgen. Und Sie passen in keine Schublade. Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Hörerabo ab 40 Euro im Jahr. Natürlich steuerlich abzugsfähig. Interessiert? Ausführliche Unterlagen zum Lora-Förderverein e.V. finden Sie auf unserer Internetseite unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851.
Okay, herzlich willkommen im letzten Blog unserer Sendung über Anonymität im Netz. Was mache ich denn jetzt, wenn ich gegenüber der staatlichen Überwachung anonym sein möchte?
Also da wird es natürlich richtig kompliziert, weil Staaten haben natürlich ganz andere Ressourcen. Ja, also die haben auf der einen Seite Gesetzgebung, ja, die können sich einfach irgendwo reinzwingen und auf der anderen Seite natürlich auch die Geheimdienste, die teilweise, also wenn es zum Beispiel um Auslandsgeheimdienste geht und bei Inlandsgeheimdiensten würde ich das jetzt auch nicht per se ausschließen, sich auch nicht ans Recht halten müssen, an Gesetze halten müssen. Also gerade Auslandsgeheimdienste sind ja genau dafür geschaffen, sich im Ausland nicht an Gesetze halten zu müssen, sonst wären sie ja relativ sinnlos.
Man hat sie ja explizit dafür gegründet, damit man eben mit den gleichen Mitteln wie organisierte Kriminalität auch arbeitet, gegen sie vorgehen kann.
Genau, und wenn man da jetzt einen okayen oder guten Anonymitätsgrad erreichen möchte, wird das schon ein bisschen komplizierter. Also weil, ne, wenn ich kommuniziere, habe ich immer einen Sender und einen Empfänger und das geht immer hin und her. Und eigentlich muss der Sender auch wissen, wer der Empfänger ist, weil sonst findet keine Kommunikation statt. Und das ist halt eine relativ harte Nuss, die da zu knacken ist. Traditionell macht man das über Mittelsmänner. Ne? Also dass man halt zum Beispiel auch in der Wirtschaft, wenn man irgendwas verschleiern will.
Also wenn ich wissen möchte, wer mein Gesprächspartner ist, muss ich halt Leute dazwischen sitzen.
Ja, genau. Und im Internet gibt's eine technische Lösung davon, die heißt Tor. Das ist The Onion Router. Und die implementiert oder setzt genau dieses Prinzip der Mittelskommunikation über Mittelsmänner um. Und das funktioniert so, dass man sich diese Software runterlädt, startet und dann holt die Software sich eine Liste von anderen Mittelsmännern, sage ich jetzt mal, also anderen Relay-Servern und baut sich einen Pfad von Mittelsmännern. Und der interessante Punkt ist, wo man sagt, dass man ausreichende Anonymität erreichen kann, ist über drei Mittelsmänner zu kommunizieren. Ja? Das funktioniert so, dass ich halt in meinem Browser, nachdem ich den gestartet habe, die Internetadresse, die Webadresse eingebe, zum Beispiel www.münchen.de. Das
ist ein tolles Beispiel, was wir jetzt
sehen. Der Lokalpatriotisch. dann geht diese Software her und sagt, okay, aus dieser Liste von 1000 Mittelsmännern, die mir zur Verfügung stehen, die auch in unterschiedlichen Ländern stehen und unterschiedlichen Rechtssystemen, wähle ich mir jetzt drei aus und verpacke meine Anfrage mit Hilfe von Verschlüsselung also das heißt ja The Onion Router, also nach dem Schalenprinzip.
Also Onion ist die Zwiebel.
Genau, dass ich sage, der Mittelsmann, der am Ende steht, an den verschlüssel ich es als erstes und dann verschlüssel ich das, was ich eben verschlüsselt habe, so.
Also im Prinzip,
man macht
sich Pakete und
genau,
so wie die Matroschka steckt.
Genau, verschlüssele das dann an den zweiten und das, was ich an den zweiten verschlüsselt habe, verschlüssel ich an den ersten und dann schicke ich das Paket an den ersten. Der kann das entschlüsseln. Was der erste weiß, ist, wer ich bin, ja, also von welcher von welchem Provider ich komme, aus welchem Netzwerk ich komme. Er weiß aber nicht, wo ich hin will. Das ist ja ganz im Inneren dieses Schalenprinzips irgendwie drin. Und er weiß, wer der zweite Mittelsmann sein soll. Und dann leitet er dieses Paket weiter an den zweiten. Der kann diese zweite Hülle wieder auspacken. Und der sieht jetzt, okay, der kam von Mittelsmann 1. Er weiß aber nicht mehr, von welchem Provider oder von welchem Anschluss der kam. Und er sieht, okay, ich muss jetzt das hier an Mittelsmann 3 weiterleiten, das Paket, was da drin war. Und dann leitet er das weiter, das kommt bei Mittelsmann 3 an. Der packt es aus und sieht die originale Anfrage, ich möchte jetzt München.de sehen. Ja? Nur sieht er nicht meine Adresse. Er sieht auch nicht, über welchen ersten Mittelsmann ich gekommen bin. Ja, er sieht nur, genau. Da kam jetzt der zweite Mittelsmann und stell mal hier bitte diese Anfrage an München.de. Dann packt er das aus und schickt das an den Server von München.de.
Und gegenüber von diesem Seitenbetreiber ist dann sozusagen nur der dritte Mittelsmann sichtbar.
Genau, der dritte Mittelsmann ist der, der die Anfrage stellvertretend stellt.
Okay.
Also auch derjenige, der da diese Logs auswertet, sieht dann, dieser Mittelsmann hat diese Anfrage gestellt.
Wer betreibt denn jetzt so diese Mit-Server, weil die kosten natürlich auch ein bisschen was. Und ja, du meintest ja vorhin schon, das sollte man sich immer anschauen.
Genau, also die Software selber ist lustigerweise mit Geldmitteln von der US Navy entwickelt worden. Und hat ihren Ursprung in der Anonymitätsforschung oder der Forschung zur anonymen Kommunikation in den USA hauptsächlich. Jetzt ist es aber so, also das ist jetzt ein Beispiel, das wird so kolportiert, ne? Man hat am Anfang der Entwicklung versucht, eben anonyme Kommunikationsnetze für Behörden zu entwickeln. Das hat man dann recht schnell festgestellt, das ist nicht besonders anonym, wenn die Anfragen immer aus dem Anonymisierungsnetzwerk für Behörden kommt.
Ja.
Also und da heraus kommt dann die Erkenntnis, wenn ich Anonymität nach diesem Mittelsmann-Prinzip erreichen möchte, muss ich möglichst viele verschiedene Mittelsmänner haben, die unterschiedliche Interessen haben und die möglichst breit gestreut sind.
Und auch natürlich Nutzer von diesem Dienst.
Genau. Diese Software Tor ist eine Open-Source-Software, die kann sich jeder herunterladen und installieren und auch betreiben. Kann auch jeder, wenn er die technischen Mittel hat, so einen Mittelsmann-Dienst, also einen Relay-Server oder einen Exit-Server, was der dritte Mittelsmann in dieser Kette wäre, betreiben. Ja. Wobei man bei dem dritten dann auch aufpassen sollte, weil man ja stellvertretend für andere diese Anfragen stellt. Also da kann es dann schon mal sein, dass man in Fokus von Strafverfolgungsbehörden oder so kommt. Also ja. Das sollte man möglichst als Verein zum Beispiel machen.
Wie zum Beispiel der CCC sozusagen.
Genau, also da gibt es verschiedene Vereine in Deutschland, die als juristische Personen und mit Anwälten und Juristen das dann irgendwie machen und relativ gut kooperieren mittlerweile auch mit, also kooperieren natürlich, aber die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, die ist immer recht einfach, weil wir dann sagen können, ja, das ist ein Anonymisierungsdienst, tut uns leid, wir können Ihnen nicht weiterhelfen.
Ja.
Und mittlerweile ist es dann auch so, dass die Strafverfolgungsbehörden dann dankbar sagen, ja, vielen Dank für die Auskunft, dann kann ich die Akte ja zumachen. Oder muss ich andere Ansätze verfolgen? Ja. Also das Verhältnis da hat sich inzwischen ganz gut gebessert.
Ein Gerücht, was ja jetzt immer so ein bisschen rumgegeistert ist in der Presseerstattung in den letzten Wochen, war, man macht sich strafbar, indem man Tor benutzt. Ist denn das so oder hört sich das seltsam an?
Ja, also das Problem an einem Anonymisierungsnetzwerk ist natürlich, dass es Redefreiheit bietet. Ja, also wenn ich nicht befürchten muss, dass ich verfolgt werde für das, was ich sage, was ich äußere, was ich tue über dieses Netzwerk, dann kann ich auch natürlich alles sagen, was ich möchte. Ne? Und das Argument, das da halt dann gerne kommt, ist, dass man ja unterstützen würde, zum Beispiel Kinderpornos zu verteilen oder Nazis helfen würde, zu kommunizieren, sich zu organisieren. Das stimmt auch, leider. Ja? Aber man muss sich schon auf einer fundamentalen Ebene an der Stelle die Frage stellen, was ist mir mehr wert? Ja? Also will ich diesen Freiraum schaffen oder nicht? Also entweder ich habe ihn und dann muss ich das leider in Kauf nehmen oder ich habe ihn nicht. Ja. Das ist halt die Abwägung, die man an der Stelle treffen muss.
Aber wenn man sich das Tor oder dieses Tor-Bundle, wo dann schon entsprechend eingestellter Browser mit dabei ist, der schon viele von diesen Plugins, die wir erwähnt haben, teilweise dabei hat, runterlädt, dann ist es noch nicht automatisch, wird man nicht zum Mittelsmann.
Nee, das muss man explizit einstellen. Da muss man sagen, ich möchte diesen Verkehr von anderen weiterleiten. Und auch dann ist es so, dass man nicht automatisch diesen dritten Mittelsmann übernimmt, ja, wo unter Umständen vielleicht mal die Polizei oder Staatsanwaltschaften anklopfen, sondern dann wird dieser Anfang, erste und zweite Mittelsmann-Verkehr übertragen. Hm.
Ein anderes Gerücht oder was die Medien immer so behaupten, dass es gibt dieses Darknet und da kommt man dann mit dem Tor rein. Okay.
Genau. Ja, also es gibt natürlich, also die extreme Variante ist, wenn man irgendwie einen Freiraum schaffen möchte für Kommunikation, dass man gar nicht mehr angewiesen ist auf zum Beispiel den Betreiber der Seite münchen.de im Internet, so wie wir es kennen, wo wir im Internet oder im Web surfen, sondern dass wir über Tor statt über einen normalen Webserver diesen Dienst anbieten. Und dann ist auch nicht mehr nachvollziehbar, wo der Server steht, wer dahinter steht, wer das betreibt, ist halt nochmal eine Stufe mehr. Also, und da fällt auch diese Funktion des dritten Mittelsmannes dann raus. Das ist dann halt kein Exit mehr aus dem Netz, sondern der vermittelt dann quasi im Netz.
Okay. Haben wir sonst noch irgendwas, was man zu Tor erzählen kann?
Ja, man kann es sich runterladen und installieren. Die Internetadresse ist https://torproject, Project auf Englisch mit C, .org. Und da kann man einfach das Tor Browser Bundle runterladen für sein Betriebssystem, installieren, starten und benutzen. Worauf man allerdings in jedem Fall achten muss, nur weil die Software die Kommunikation auf dem Transportweg verschleiert, schützt sie einen nicht davor, dass man seine Adresse, seinen Namen und seine Passwörter an andere übermittelt.
Genau, also wenn ich dann das Erste, was ich mache, wenn ich das installiert habe, dann zu Facebook gehe und mich da mit meinem Realnamen einlogge.
Genau, das ist eine relativ schlechte Idee in dem Fall. Ja, also wenn man wirklich das Ziel hat, anonym zu bleiben, dann sollte man wirklich auch darauf achten, dass man nicht seinen Namen oder sonstige schutzwürdige Daten an der Stelle weitergibt.
Ja, gut. Das wäre es dann dieses Mal schon wieder. Nächste Sendung dann wieder am 13. November. Thema sehen wir dann. Am 12. November ist unser öffentlicher Dienstag. Kommt einfach mal vorbei in der Schleißheimerstraße 41a. Und wer sich noch mehr für so Themen interessiert, wir haben eine Veranstaltung, nennt sich Crypto-Party. Laptop mitbringen, findet am 21. Oktober statt und da kann man das so Zeug dann direkt installieren. Beginnt um 19 Uhr. Mehr dazu dann auf unserer Webseite. Steht dann alles unter Radio Muck, also muc.ccc.de, wie auch die Notizen zu dieser Sendung. Und es gibt jetzt auch einen Podcast. Das heißt, falls ihr irgendwie die Sendung verpasst habt oder unsere andere Sendung nachhören möchtet, findet ihr auch alles da, auch jetzt zum automatischen Runterladen mit den entsprechenden Programmen auf eurem Rechner oder Telefon. Ciao.
Tschüss.
Programmhinweise.
Radio Lora München feiert seinen 20. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Am 22. November können Sie uns in der Grave-Lotte-Straße 6 ab 11 Uhr besuchen. Sie können sich die Studios anschauen, sich mit den Lora-Aktiven unterhalten oder an einem Radio-Workshop teilnehmen. Ab 14 Uhr gibt es unser offenes Mikrofon. Wenn Sie Lust haben, können Sie ganz spontan mit uns live über Radio Lora, sein Programm sowie über die alltäglichen Zumutungen aus Politik und Medien sprechen. Ab 19 Uhr diskutieren wir dann über Rolle und Funktion von Medien in unserer Gesellschaft. Mit dabei sind Stefan Hanitsch vom Störsender, Syl Glavion von Radio Z aus Nürnberg, mit dabei auch der Autor Karl Ludwig Reichert sowie Fritz Glunk, Herausgeber des politischen Kulturmagazins Die Gazette. Die Diskussionsrunde findet statt im großen Veranstaltungssaal der AWO München. Das ist im gleichen Gebäude, in dem auch Lora sendet. Und gegen 21 Uhr, nach dem Ende der Podiumsdiskussion, lassen wir den Tag mit Getränken und Häppchen ausklingen. 22. November, Tag der offenen Tür bei Radio Lora München von 11 bis 24 Uhr. Ihr findet uns in der Gravelottestraße 6 in Haidhausen, nur 5 Minuten vom Ostbahnhof.
Der letzte Mittwoch in diesem Monat ist ein Fünfter. Also Zeit für Plattenbau-Kontraste, der radiophonen Aktion gegen die Schwabentrennung im Hörfunk.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
Kabarett und Kleinkunst nicht nur aus München. Jeden Freitag von 21 bis 22 Uhr bei Lora München.